Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich beschäftige mich in diesem Jahr mit einem Bibelvers immer wieder, der uns immer wieder begegnet. Christus spricht. Die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Und da ist die Rede vom Fruchtbringen, vom viel Fruchtbringen. Und heute wollen wir uns mal Gedanken machen, wie passiert das eigentlich? Wie geschieht das, viel Frucht zu bringen? Ein eigentlich sehr bekanntes Gleichnis von Jesus gibt uns da einige Hinweise. Aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4 lese ich mal die Verse 3 bis 9. Unter anderem sagte Jesus: Hört zu! Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp, und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, so dass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, wuchs und brachte Frucht 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Jesus schloss mit den Worten: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Was uns ja so als Mitteleuropäer bei diesem Gleichnis immer so ein bisschen irritiert, ist diese merkwürdige Art zu säen. Da fragen die Leute immer, wieso macht ein Bauer so einen Blödsinn, dass er ein Viertel seines Samens auf den Weg schüttet. Natürlich lässt sich das jetzt irgendwo schon so ein bisschen erklären, dass man damals im Orient natürlich Landwirtschaft anders betrieben hat als heute. Man ist da nicht mit einem 300 PS Traktor drüber gefahren und hat da alles schön aufgearbeitet, 40 Zentimeter tief und gedüngt und vorbereitet und alles Mögliche und gespritzt, sondern man hat einfach gesät und dann anschließend mit so einem Holzpflug hinterm Ochsen das dann untergeschart. Und manchmal ist man da drüber gestoßen, dass dann, oh, da ist ja der Weg, da komme ich im Pflug ja gar nicht durch. Aber ich denke mal, dass Jesus hier nicht es um landwirtschaftliche Feinheiten geht in diesem Gleichnis. Er beschreibt vielmehr eigentlich eine unglaubliche Verschwendung in unseren Augen. Ein Bauer, der großzügig aussät, auch wenn er weiß, dass ein ganz Teil davon nicht ausreift. Ich habe gedacht, das ist doch eigentlich genau wie heute. Ich weiß nicht genau, habe jetzt keine Statistik da erforscht, wie viele Bibeln bei uns in Deutschland pro Jahr gekauft, verschenkt werden. Jedes Brautpaar, bei jeder Konfirmation gibt es Bibeln. Und ein Teil davon, die werden dann bei der Haushaltsauflösung irgendwann, wenn derjenige seine Wohnung aufgibt, original verpackt, irgendwo ins Altpapier aussortiert oder landen auf dem Flohmarkt. Wie viele Gemeinden haben jetzt in dieser Corona-Zeit angefangen, Gottesdienste im Internet anzubieten? Man könnte den ganzen Sonntag damit verbringen, von morgens bis abends einen Gottesdienst nach dem anderen zu hören und würde nicht annähernd fertig mit dem, was angeboten wird. Christliche Bücher, die sich mit der Bibel beschäftigen, massenhaft. Welch ein verschwenderischer Reichtum des Wortes Gottes in unserer Zeit. Wie kann sich Gott das leisten, so großzügig mit seinem Wort umzugehen? Obwohl er doch weiß, wie viel davon auf der Strecke bleibt. Und trotzdem tut er es. Wie viele Predigten haben Sie schon gehört im Laufe Ihres Lebens? Naja, wenn Sie jetzt anfangen zusammenzuzählen, dann sind wir bis 12 noch nicht fertig, ich weiß. Wie viel davon hat Frucht gebracht? Weil Jesus das weiß, deshalb erzählt er dieses Gleichnis, eines der bekanntesten überhaupt, aber weil er uns aufmerksam machen möchte auf die Hürden, die das Wort Gottes daran hindern, Frucht zu bringen. Erst wenn wir die Hürden kennen, können wir darauf achten, dass sie bei uns jetzt nicht das Wachstum von Gottes Wort hindern. Jesus weiß natürlich, da wo das Wort Gottes sich ungehindert entfalten kann, da trägt es Frucht, da wird es Leben verändern, da wird es diese Welt verändern. Aber trotzdem bleibt vieles auf der Strecke. Ein erstes Hindernis, was Jesus nennt, das ist, ich nenne es mal so, Desinteresse. Er sagt, es ist wie so ein Weg, der ist festgetrampelt, da kommt kein Weizenkorn rein. Desinteresse. Das haben wir vielleicht schon selber erlebt, bei anderen oder vielleicht bei uns. Was hindert es dran, sich überhaupt mit diesem Wort zu beschäftigen? Ist es einfach Vorurteile? Was soll so ein altes Buch in die heutige Zeit des 21. Jahrhunderts zu sagen haben? Oder dass da Zweifel gesät werden? Vielleicht ist es der Hochmut, der sagt, ich weiß es doch besser. Sagte mir mal jemand, ich weiß schon, dass in der Bibel steht, aber ich weiß das heute besser. Naja, ist auch eine Einstellung zu sagen, tja, mag ja alles sein, dass es da steht, aber ich halte meine Erkenntnisse für wichtiger. Oder vielleicht auch Trotz. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich zu denken und zu tun habe. Auch nicht von Gott. Wer ist dieser Gott, der mir vorschreiben will, was ich sagen soll und machen soll? Mag sein. Es gibt viele Gründe. Desinteresse, Langeweile, Hochmut, Trotz. Jesus sagt jetzt in diesem Gleichnis, das bleibt dann nicht einfach liegen für spätere Zeiten. Das Getreidekorn selber, im Bild gesprochen, das würde seine Keimkraft ja ohne weiteres behalten. Man hat in irgendwelchen ägyptischen Pyramiden hat man Getreidekörner gefunden, die sind 3000 Jahre und älter, liegen die dort irgendwo rum. Und das Interessante ist, wenn man die heute irgendwo ausstreut auf den Samenkorn, die keimen. Da kann man genau gucken, was die damals für Getreide hatten, indem man das einfach eine Probe davon irgendwo ausstreut und sagt, aha, so haben die damals sich ernährt. Tausende von Jahren. Aber jetzt spricht Jesus, da kommen die Vögel und picken es weg. Das heißt, da gibt es auch einen, der hat Interesse, dass das nicht liegen bleibt, dass das weggenommen wird, dass das wieder ruckzuck so Vogelfutter verarbeitet wird und weg ist es. Ja, es gibt tatsächlich einen, der hat Interesse dran, dass wir nicht auf Gottes Wort hören. Damit müssen wir rechnen, dass das nicht einfach so von selbst passiert, sondern dass da einer ist, der will uns dran hindern, dass wir es nicht ernst nehmen. Ein zweites Hindernis, eine zweite Hürde, ich nenne es mal Oberflächlichkeit. Jesus legt das Gleichnis ja selber aus, als dann später seine Jünger ihn fragen, wie hast du das gemeint, wir haben nicht alles verstanden. Dann erklärt er das ja selber und sagt, da gibt es einfach so Stellen, da ist einfach der Felsen da, aber man sieht ihn nicht. Es ist steinhart, aber es ist halt so ein bisschen Erde drüber und deswegen erkennt man das nicht. Und deswegen ist das, ja, dass die Saat schnell aufgeht, aber sehr schnell eingeht. Jesus vergleicht es damit und sagt, es sind Menschen, bei denen das Wort Gottes nicht Wurzel treiben kann. Es kann nicht eindringen. Es ist also im wahrsten Sinne des Wortes oberflächlich. Und Jesus beschreibt es so und sagt, es sind Menschen, die sind schnell begeistert. Die sind auch schnell begeistert von Wort Gottes, finden das klasse, sind schnell dabei und schnell entschlossen und sagen, ja, das will ich auch tun, da will ich leben. Aber Jesu Analyse heißt, wenn er tiefer schaut, der Tiefgang fehlt. Was heißt das? Nun, wir leben in einem christlich geprägten Land. Viele sind geprägt von einer Art christlichen Weltanschauung. Eine Weltanschauung, das ist ja wie so eine Brille, ja, die setze ich auf und sage, da gucke ich jetzt durch. Und das, was ich da drin sehe, das ist meine Erklärung. Und wenn die halt wie so eine Sonnenbrille getönt ist, ja, in Blau oder Grün oder Rot, dann hat alles irgendwie so einen Touch. Dann habe ich meine Weltanschauung, die setze ich auf. Und dann haben wir unsere christliche Weltanschauung, unter der wir die Welt betrachten. Aber das heißt noch lange nicht, dass das unsere bewussten Entscheidungen beeinflusst. Das heißt noch lange nicht, dass ich mir deswegen von diesem Wort was sagen lasse. Ja, es gibt sowas, dass man irgendwo sagt, ja, ich habe so eine Erklärung für alles Mögliche. Haben wir ja momentan so oft in den Medien kommt es vor, dass Leute einfach eine bestimmte Sicht der Welt haben, ne? Die Kondensstreifen am Himmel, da werden wir alle eingenebelt, dass wir nicht gescheit denken, deswegen muss man so einen Aluhut aufsetzen und all so Sachen, ja, was so verrückte Ideen es alles gibt. Und das ist eine Sicht der Dinge und so erkläre ich mir die Welt. Und so muss alles sein. Ist das Christentum auch einfach so eine Art Scheuklappe, die ich aufsetze und dann gucke ich alles unter christlichem Vorzeichen, erkläre mir die Rätsel dieser Welt unter diesem Vorzeichen, aber ansonsten entscheide ich selber, wie ich lebe. Oder ist Christsein so eine Art Lehrgebäude, bestimmte Dogmen, die ich so übernehme und sage, ja, ja, so ist das, gut, glaube ich schon. Und wenn ich das glaube oder mein Kreuzle mache und dann meine Mitgliedskarte habe dafür, dann ist das alles gut. Und Jesus sagt, ja, das ist oberflächlich. Das Wort Gottes zwar aufnehmen, aber es bleibt ohne Konsequenzen. Es verändert mein Denken und mein Empfinden nicht, es verändert mein Handeln und mein Reden nicht. Es gibt ja ein interessantes Wort, was ich da jetzt zitieren möchte aus dem Hebräerbrief. Da heißt es über das Wort Gottes, eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Man könnte auch sagen, wie so ein Skalpell, dringt das Wort Gottes ein und legt frei. Es legt das frei, was da drin ist, was sich da abspielt bei uns. Gedanken, Motive, Absichten, Wünsche. Und es will uns sezieren, das ist Wort Gottes. Es will uns freilegen, was da sich abspielt. Es ist viel mehr, als dass man irgendwo beim nächsten Bibelquiz auch mitreden kann oder im nächsten Hauskreis mal eine schlaue Bemerkung beisteuern kann, weil man da mal was gelesen hat, sondern es geht darum, dass dieses Wort mich analysiert und mir sagt, wo bei mir die faulen Stellen sind. Mir sagt, wo ich mit meinen Wünschen einfach nicht auf Gott ausgerichtet bin, sondern egoistisch und auf Vergnügen gepolt bin. Und dann sagt dieses Wort Gottes mir, da musst du mal aufpassen. Da ist was bei dir, da müsstest du mal dran gehen. Die Oberflächlichkeit im Hören auf das Wort Gottes führt dazu, dass es eigentlich ohne Konsequenzen bleibt. Wie so ein paar Saatkörner, die da aufgehen und dann irgendwo eine Woche später hat der Wind sie davon geweht, weil alles wieder vertrocknet ist. Die zweite Hürde, die Jesus nennt, Oberflächlichkeit. Trauen wir uns noch, einfach zu sagen, Bibellesen ist mehr als ein paar Bibelstellen kennen, als ein bisschen Bibelwissen haben und mitreden können und so wissen, wer der Großvater von wem war, sondern dass dieses Wort Gottes uns in Frage stellt und manche unserer Traditionen hinterfragt. Wie hat Jesus das oft gemacht? Ja? Er hat sich in seinen Streitgesprächen mit den Schriftgelehrten, hat er oft offenbart und hat gesagt, ja, da beruft ihr euch zwar auf eine Bibelstelle, aber ihr versteht die völlig falsch. Ihr habt das gar nicht kapiert. Ihr habt nicht bedacht, was Gott damit gesagt hat. Ihr habt es nicht in Beziehung gesetzt zu anderem, was Gott gesagt hat. Ihr habt nicht verstanden, was die eigentliche Absicht Gottes dahinter ist. Und wenn ihr am Sabbat irgendwo eure Schritte zählt, dann habt ihr nicht verstanden, dass dieser Tag euch von Gott gegeben ist, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und Zeit zu haben zur Begegnung mit Gott. Darum geht es ihm doch. Das Wort Gottes stellt uns in Frage, stellt uns auf den Prüfstand, wie der Prüfer beim TÜV irgendwo anfängt zu stochern und der Autobesitzer denkt, oh nein, guck nicht so genau hin. Und er sagt, doch, wenn ich da nicht stocher, dann kriege ich das nicht raus, was da irgendwo faul ist. Wie diese Geschichte, die zwei Leute beim Arzt, ne, wo der eine immer unter der Massage jammert und der andere sich nichts anmerken lässt. Und dann sagt er, tut es dir nicht weh? Und dann sagt er, denkst du, ich halte dem das kranke Bein hin? Ich bin doch nicht blöd. Ja, machen wir es mit dem Wort Gottes auch so? Halten wir lieber das gesunde Bein hin, damit es nicht so weh tut. Wort Gottes, die Hürde, wenn Gott zu uns sprechen will und wir sagen, nee, bitte doch nicht so tief. Lass uns doch an der Oberfläche bleiben. Dann sagt Jesus, bringt es keine Frucht. Noch eine dritte Hürde nennt Jesus. So ein Wildwuchs. Nun, das kennt jeder Gartenbesitzer. Es wächst grundsätzlich immer, egal wie der Garten ist, das Unkraut am schnellsten, oder? Hat jemand schon mal einen anderen Garten gesehen, wo alles andere schneller wächst als das Unkraut? Was macht man dagegen? Betonieren, grün streichen, ja? Oder? Ja, es geht nicht anders, als dass man ständig rausrupft. Und wenn es mal ein paar Tropfen geregnet hat und der Boden wieder weicher ist, schnell hin und raus mit der Ackerwinde. Am besten wäre ein Meter tief ausgraben und die Wurzelspitzen auch noch rauskriegen, aber dann wächst auch sonst nichts mehr. Ja, Pflege, das Beet pflegen. Jetzt sagt Jesus damit, er erklärt das hier auch und sagt, diese Dornen, dieses Dornengestrüpp, er benennt es ja. Jesus sagt, es sind einmal unsere Alltagssorgen. Ja, nun kann man und nicht leben in dieser Welt ohne bestimmte Alltagssorgen. Ja, dass wir was zum Anziehen haben, dass der Kühlschrank nicht leer ist und dass genug Klopapier zu Hause ist für die nächste Pandemie und so Sachen. Also das muss man ja immer ein bisschen vordenken. Ja, und dann sagt Jesus, aber jetzt ist das mit dem Zeug, mit diesen Sorgen wie mit dem Dorngestrüpp. Die haben die Tendenz, schneller zu wuchern als die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Und ehe man sie versieht, hat man mitten im Bibellesen schon wieder irgendwo die Einkaufsliste für nachher für ein Aldi im Kopf und was man alles noch erledigen muss. Und ehe man sich versieht, ist man mitten in der Gebetsgemeinschaft mit den Gedanken ganz woanders gelandet und muss sich wieder konzentrieren, obla, wo sind wir denn gerade? Alltagssorgen, sagt Jesus. Das Zweite, was er nennt, ist der Reichtum. Wohlstand, Karriere, wie bringe ich es zu was? Wir sind ja alle so drauf gepolt, und dass man gesagt hat, ja, du musst ständig deinen Wohlstand vermehren. Musst ständig irgendwo mehr haben als die anderen. Am besten mehr als der Nachbar und am besten mehr als letztes Jahr. Und Jesus sagt, das ist auch so ein Dorngestrüpp. Das wächst und wächst und wächst. Oder das Dritte, was Jesus nennt, allerlei Wünsche. Allerlei Wünsche, ja, Wünsche nach allem, was man so braucht. Jetzt hat er noch, der Nachbar hat ein neues Auto und dann, ach, und ich fahre noch mit dem alten Ding darum, ja. Und der hat jetzt einen neuen Fernseher und ich nicht. Und plötzlich, was man alles braucht, die Werbung versucht uns ständig zu erklären, was man alles braucht. Und die Kunst des Lebens besteht darin zu erkennen, was man alles nicht braucht. Jesus sagt ja nicht, dass diese Dinge, Alltagssorgen und gewisser Besitz und auch Wünsche, die man sich erfüllt, mal was zu sehen, was zu genießen, dass das an sich schlecht sei. Aber er sagt, pass auf, das ist wie mit einem Unkraut. Wenn du das Zeug nicht dezimierst, wenn du das nicht immer wieder auch rausreißt, dann wird es deine Nachfolge überwuchern. Und dann wirst du irgendwann bloß noch darum deine Gedanken kreisen. Und dann wird das, was dir mal ganz wichtig war, dass Jesus an der ersten Stelle ist und dass du den Willen Gottes tun willst, das wird dann unter 3b abgelegt hinten und dann bei Gelegenheit mal bearbeitet. Dritte Hürde, der Wildwuchs, das Unkraut, die Dornen. Jetzt wäre das natürlich düsteres Kapitel, wenn man sagt, okay, und im nächsten Jahr wird der Acker nochmal umgepflügt und versuchen wir es aufs Neue. Ich habe so Gärten gesehen, da haben die das gemacht, ja, der war 10, 15 Jahre nichts gemacht und dann kannst du hingehen und kannst Karotten säen, aber du wirst nur Unkraut ernten und dann musst du einfach so lang drüber gehen, bis es irgendwann dezimiert ist. Jetzt spricht Jesus hier aber ja eine Verheißung aus, die fast übersehen wird in diesem Kapitel. Jesus sagt nämlich, das Wort Gottes hat eine ungeheure Kraft. Da, wo nämlich dieses Wort Gottes ungehindert wachsen kann, da wird es eine unvorstellbare Frucht bringen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal so eine Weizenähre sich genauer angeschaut und mal die Körner gezählt? Wie viele Körner hat eine Weizenähre?
Das war unterschiedlich.
Es ist unterschiedlich, ja.
Wenn es wenig sind, sind es 10 und wenn es viele sind, sind es 20.
Oder 70.
50. Sie stehen ja also.
Also es ist einmal von Getreidesorte zu Getreidesorte unterschiedlich. Ein Mais hat 400, aber also man sagt so, dass der Weizen so eigentlich so normalerweise 35 Körner hat. Guter Hochleistungsweizen hat, wenn er gescheit gedüngt ist, 45 bis 50 Körner. Bei Roggen können es auch mehr sein, bis zu 90. Aber das ist unterschiedlich, das hängt also von der Witterung ab, wie viel Wasser sie gekriegt haben und wie viel sie gedüngt haben. Und auch ein bisschen von der Sorte. Aber wenn Jesus sagt, hier 30, 60, 100-fach, dann greift Jesus über das Höchste hinaus, was eigentlich ein Getreidebauer irgendwo in seiner Ernte jemals erwarten kann. Jemand, der Weizen anbaut, kann nicht damit rechnen, dass jede Ähre 100-fach bringt. Und Jesus sagt, ja, es wird auch in unserem Leben unterschiedlich sein. Es wird auch beim einen 30, beim anderen 60-fach sein. Aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr, als man erwarten würde. Sogar 100-fach, davon spricht Jesus, weil er weiß, was dieses Wort Gottes in einem Menschenleben verändern kann. Man kriegt das ja manchmal mit, wenn Leute anfangen, die Bibel zu lesen. Und wenn dann, wenn ich dann manchmal so Leute mitkriege, die haben irgendwo, die sind halber noch dabei, Deutsch zu lernen, jetzt haben sie dann eine Bibel gekriegt und fangen an, darin zu lesen und dann stellt man so eine Frage zum Bibeltext und plötzlich kommt da Antworten, dass ich denke, das ist nicht bloß angelesen. Da hat jemand zutiefst verstanden, wovon dieses Wort Gottes handelt. Da hat jemand ja eine Grundlage gefunden für sein Leben. Da hat dieses Wort Frucht gebracht. Da werden Denkweisen plötzlich verändert. Da geht es nicht mehr darum, was nützt mir und was unterhält mich gut, sondern was ist Gott wichtig. Da werden Gewohnheiten hinterfragt. Da heißt es nicht mehr, das haben wir schon immer so gemacht, sondern da heißt es, möchte Gott, dass wir was anders tun? Da werden Prioritäten überdacht. Da geht es nicht zuerst darum, dass ich meine Bequemlichkeit habe, meine Ruhe und dann, wenn ich noch Zeit habe, dann habe ich vielleicht noch Zeit fürs Reich Gottes, sondern da sagen Leute, das geht vor. Und da habe ich erlebt, dass Leute gesagt haben, ich reduziere meine Arbeitsstelle, damit ich mehr Zeit habe, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Da dachte ich, was macht denn der? Ja, reduziert seine Arbeit und sagt, dann habe ich mehr Zeit, irgendwo in der Gemeinde mich einzubringen. Dann werden Bindungen gelöst, Freiheit zum Handeln gewonnen, weil das Wort Gottes frei macht. Jetzt fällt an diesem Gleichnis noch was auf. Ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen und Hören aufgefallen ist. Dieses Gleichnis ist eingerahmt. Es fängt an, hört zu. Ja, das ist nicht die Werbung für eine Fernsehzeitschrift. Sondern er beginnt dieses Gleichnis, hallo, zuhören. Und endet es mit dem Satz, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Machen wir mal einen Test. Nehmen Sie mal die Arme hoch. So rechts und links. Das sind so zwei Dinger. Die sind gemacht, um die Maske fest. Dass die Brille hält. Die sind gemacht, damit man hören kann. Also Jesus sagt, wer Ohren hat, bitte benutzen. Merkwürdig, dass Jesus dieses Gleichnis so einrahmt. Hört zu und wer Ohren hat, soll hören. Hören, ja, was heißt das? Hören heißt hinhören. Schon in einem Gespräch mit einem Menschen ist wichtig, nicht nur zu sagen, okay, er redet gerade, wo macht er eine Pause, dass ich ihn unterbrechen kann? Oder was werde ich jetzt darauf antworten, welcher Teil meiner großen Weisheit werde ich ihm entgegenschleudern, sondern zu hören, worum geht es dem anderen? Was sagt er denn wirklich? Und was steckt hinter dem, dass er sich vielleicht gar nicht so richtig ausdrücken kann? Hinhören. Dann verstehen. Ja, worum geht es? Worum geht es dem anderen? Worum geht es Gott? Versteht doch, was Gott sagen will. Hört doch hin, nehmt doch die Zeit. Hören, verstehen, beherzigen. Beherzigen ist viel mehr, als zu sagen, ich merke mir das, damit ich es bei Gelegenheit in der Bibelstunde mal aus dem Hut ziehen kann und sagen, schaut mal, was ich gelesen habe. Sondern beherzigen heißt, ich beziehe dieses Wort auf mich. Es ist nicht nur eine allgemeine Wahrheit, die meine Bildung vergrößert. Es ist das, wo Gott zu meinem Herzen sprechen will. Und dann auch befolgen. Befolgen, was Jesus sagt, es ernst nehmen. Petrus saß da nicht im Boot auf dem See und hat gesagt, Meister, wenn du jetzt sagen würdest, ich soll zu dir kommen, dann würde es geschehen. Und dann sagt Jesus, na komm her. Und Petrus sagt, ja doch, ich könnte mir vorstellen, würde ich jetzt aussteigen, dann könnte ich auf dem Wasser gehen. Ich traue dir das zu, Herr. Nee, er hat wirklich ein Bein und dann das andere über die Reling geschwungen und ist rausgestiegen. Und nur dadurch hat er das erlebt, dass es wirklich trägt, dieses Wort. Auf dein Wort hin, als Jesus ihm sagte, fahr mitten am Tag, mitten auf den See, wirf das Netz aus. Hat Petrus nicht gesagt, ja theoretisch könnte ich mir schon vorstellen, dass es unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch klappen würde. Sondern er sagt, auf dein Wort hin packe ich jetzt die Netze ins Boot und ruder da raus und werf die Netze ins Wasser. Und wenn wir so mit dem Wort Gottes umgehen, es ernst nehmen, es auf uns beziehen, was will dieses Wort mir sagen, wozu fordert dieses Wort mich heraus, dann, sagt Jesus, wird es Frucht bringen, 30, 60, 100-fach. Dieses Wort wird uns verändern, dieses Wort wird Frucht bringen. Und nochmal zum Anfang, Jesus sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.